ARD.
MDR Kultur. Café.
Mit Knut Elzermann, hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist eine Schauspielerin, mit der ich die letzten Tage verbracht habe. Denn sie hat jetzt einen ganz großen Wurf gelandet, zusammen mit ihren Kollegen und Kolleginnen. Ich denke mal, das Fernsehereignis des Jahres ist es für mich jetzt schon, kann man sagen, eine Serie in der ARD. Die Zweiflers, eine Geschichte über eine jüdische Familie in Frankfurt. Aber es kommt noch eine zweite Serie dazu, obwohl sie durchaus schon große Theatererfolge einheimsen konnte, sehr viel schon gedreht hat, ist das jetzt so eine ganz aufregende Zeit für sie. Denn es gibt ja auch noch auf Netflix Transatlantik, auch eine ganz ergreifende Serie, wieder eine ganz andere Figur. Und wenn man dann so 6, 7 Teile hintereinander sich so ansieht, dann hat man das Gefühl von einer großen Vertrautheit. Deshalb haben wir uns auch gleich auf das Du geeinigt und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Ganz herzlich willkommen, Delilah Piasco ist bei uns. Hallo.
Hallo. Schön, große, dass ich da sein darf.
Große Freude. Und ich denke mir, was ich gerade so gesagt habe, du hast in Dresden gespielt, an der Burg. Also Das sind natürlich alles wichtige Orte und hast eben schon sehr viel gemacht. Die Stasi-Komödie von Anne Hausmann haben wahrscheinlich viele noch so in Erinnerung. Aber was jetzt so gerade passiert, ist dann in deiner Laufbahn doch was ganz Besonderes?
Ja, also ich kann mich sehr glücklich schätzen. Es passieren gerade sehr, sehr schöne Dinge und ich bin sehr froh darüber, dass es so weiterging. Ja.
Du bist jetzt viel mehr im Gespräch als vorher, zumindest auch in der Filmwelt. Im Theater war es ja eben doch ganz anders. Du kommst aus der Schweiz, geboren 1991.
Genau.
Und bist ja dann irgendwann ganz bewusst nach Berlin gegangen, um eben zu studieren.
An der Busch. Ja, genau, an der Busch, genau.
Gerade dahin.
Du, ehrlich gesagt, ich habe mich einfach auf die Busch beworben und wurde dann genommen. Und ich wollte unbedingt in Deutschland studieren. Ich wollte aus der Schweiz heraus. Ich wollte was Neues entdecken und deswegen bin ich nach Berlin gekommen. Mhm. Genau.
Aber das Künstlerische war schon irgendwie angelegt, zumindest mütterlicherseits. Die ist Tänzerin?
Die ist Tänzerin, genau. Ich habe auch Kindertheater gemacht. Mhm. Mezzentin hieß das in der Schweiz. Und auch schon so ein paar Filme gedreht und so. Und zwischenzeitlich hat mich das auch gar nicht mehr interessiert. Mhm. Ich wollte Philosophie studieren. Und dann habe ich aber gedacht, ich probiere es trotzdem nochmals. Und habe mich dann beworben und wurde dann genommen.
Und das ist schon irgendwie auch mit die Krönung, finde ich, also ans Busch, wo es so eine lange Tradition gibt und so wichtige Schauspieler und Schauspielerinnen ausgebildet worden. Also, David Striesow, Marc Waschke, Nina Hoss,
genau, das war so dieser...
Ja, der legendäre Jahrgang.
Ja, genau.
Und ist man auch eingeschüchtert, wenn man da hinkommt? Also die Tradition gibt es schon aus der DDR-Zeit, wo ja auch ganz große Leute dort waren.
Ja, doch, schon. Also ich versuche mich natürlich davon frei zu machen und so. Ich hatte tatsächlich große Probleme mit dem Akzent. Also das erste halbe Jahr war so Impro-Seminar und da habe ich fast nicht gesprochen. Also all meine Szenen waren nonverbal, weil ich das irgendwie, weil ich da so eine Blockade hatte. So. Das war auch so ein Charme-Moment.
Aber jetzt hört man gar nichts mehr, finde ich.
Ja, ein bisschen trainiert habe ich.
Schon. Aber du könntest jederzeit wieder zurückfallen ins
Ja, natürlich. Also ist überhaupt kein Problem für mich.
Das MDR Kulturcafé heute mit der Schauspielerin Delilah Piasco, die wir gerade bewundern können in der ARD-Serie, eine Miniserie. Die Zweifler, 6 Teile sind es, eine abgeschlossene Geschichte, die jetzt übrigens schon in der Mediathek vollständig zu sehen sind. Also man kann alle 6 Teile sich ansehen. Nach unserem Gespräch werden die Leute das hoffentlich sofort
hoffentlich
tun. Ich konnte auch nicht mehr aufhören. Aber was doch alle Figuren, die ich jetzt so von dir gesehen habe, gerade eben in diesen beiden unterschiedlichen Serien vereint, ist so eine Intensität des Blicks. Ah. Also ja, ich habe mir auch mal sagen lassen von Schauspieler Nadja Uhl hat mir das mal gesagt. Ein Blick aushalten ist am allerschwersten. Also spielen, das macht man eben so, aber jemandem zuzuhören, so wie du mir jetzt gerade zuhörst, so wie du mich ansiehst, das ist mit das Allerschwerste für einen Schauspieler und eine Schauspielerin, das eben dann auszuhalten. Und das machst du so intensiv, dass ich immer das Gefühl hatte, ich sehe auch genau, was dir jetzt durch den Kopf geht, wenn jemand mit dir spricht. Also das waren teilweise für mich so die intensivsten
Also
Momente.
Ja, also ich glaube, das ist vielleicht unterschätzt, also im Sinn von, dass man natürlich auch beim Zuhören extrem viel erzählen kann. Also was wird aufgenommen, wo lacht man, was bei welchem Satz lässt man sich treffen vom anderen und so. Aber schön, dass das so gesehen wurde, weil das ist genauso wichtig, ne, als das Sprechen.
Ja, dieser Blick, der bleibt wirklich, der bleibt hängen. Gerade auch bei den Zweiflers, die ja jetzt als Serie natürlich auch für dich besonders interessant ist, denke ich mir, weil es ist ja zum einen wirklich eine Serienhauptrolle, du bist da drin. Aber erst ab 3. Teil ganz offiziell. Am Anfang kündigst du dich immer schon an, weil du ja in Israel lebst, die Figur, die Dana, und immer per Skype dann so zugeschaltet. Wie war das auch für dich so zu wissen? Ich bin am Anfang schon irgendwie da, aber dann doch nicht da.
Natürlich, also ich meine, es geht so los und man ist noch nicht Teil davon und man sagt dann immer so, ah ja, aber ich komme ein bisschen später. Aber nein, das ist ja schön. Ich komme dann halt, alles wunderbar. Und es ist auch einfach so toll, meinen KollegInnen da zuzuschauen und wie sich diese Familie etabliert.
Ganz technisch so? Also du bist dann wirklich irgendwo vor einer Kamera gewesen oder vor einem Laptop?
Ja, tatsächlich war das super technisch, weil die Szene wurde noch nicht gedreht. Das heißt, ich habe mit einem dunklen Bildschirm gesprochen und wusste eigentlich gar nicht, was ist die Dynamik, was ist das, also das Tempo, wo ist der Witz, die Atmosphäre. Also das war so ein bisschen entrückt.
Da hat dir wahrscheinlich dann doch deine Theatererfahrung geholfen irgendwie, dass man sich alles irgendwie vorstellen kann. Man schaut ja auch in so einen dunklen Zuschauerraum. Wir denken immer, ihr seht uns, aber ihr seht uns überhaupt nicht, wenn ihr spielt da oben. Oder doch ein bisschen?
Doch, manchmal schon. Das kommt so ein bisschen auf die Lichtverhältnisse drauf an. Und ob die vierte Wand aufgemacht wird oder nicht.
Ob die Leute ansprichst. Oder
genau. Oder. Was ja so schön ist an den Zweiflers oder auch bei Familiendynamiken per se, dass die Leute sich auch oft um sich selber drehen, wenn sie miteinander reden. Ne? Also sie reden aneinander vorbei. Ja. Deswegen hat das irgendwie gepasst mit dem Laptop.
Na, zumal, das ist ja auch so schön, wir werden das noch genau beschreiben, aber es ist so typisch in Familien, gerade in großen Familien, du hast deine Rolle und die wirst du nie wieder los.
Ja, ja.
Egal, was ist die Zuschreibung, du kannst machen, was du willst. Du wirst immer das bleiben. Ja. Ist auch bei dir auch so, ne, bei deiner Figur.
Das ist so. Die Frage, also inwiefern kann man sich emanzipieren, ne? von der Position, die man hat in der Familie. Und man möchte ja immer so gern sich weiterentwickeln und dass man das auch quasi in der Familiendynamik so demonstrieren kann. Und aber es klappt nicht, weil man in alte Muster fällt. Das ist schon eine große Herausforderung für jeden, glaube ich.
Für jeden Menschen. Jeder kennt das in irgendeiner Weise. Und bei Familienfeiern, da eskaliert das dann nochmal. Also da merkt man ganz genau, wie fest verankert die einzelnen Rollen sind. Das ist auch in der Serie Die Zweifler so. Mich hat wirklich sehr fasziniert, Delilah, wie es da gelingt, visuell übrigens auch so dicht zu erzählen. Also man hat ja das Gefühl, man sieht einen Film oder Filme von Scorsese oder die Sopranos. Oh. Ja, die Sopranos werden ja auch mal zitiert sogar.
Das ist ein Kompliment.
Ein Hinweis. Sehr schön. Ich finde, das hat so eine Komplexität. Jeder einzelnen Figur, diese Geschichte einer jüdischen Familie in Frankfurt am Main, die wir kennenlernen. Wie gesagt, du bist erst mal weg, du bist in Israel, kommst dann aber eben in diese Familie hinein. Vielleicht können wir die mal ein bisschen beschreiben. Also Hauptrolle ist ja Aaron Ataras, der spielt also den Samuel. Mhm. Es gibt zwei Brüder, es gibt die Schwester, es gibt die Eltern, die Großeltern und ich würde schon sagen, auch mit einem schönen alten jüdischen Wort, die sind schon ziemlich mischugge. Ja. Kann man so sagen.
Ja, also ich glaube, das Chaos der Familie ist sehr spürbar und das ist irgendwie schön. Mhm. Das ist sehr zu Hause für mich.
Mhm. Aber du bist eine ganze Weile weg. Deine eigene Familie ist ja auch so groß? Nee, die ist nee,
nicht
ganz
so groß.
Überschaubar.
Nicht so groß, aber auch so laut.
Auch so laut. Du weißt also, was es schwer ist, sich eine Stimme zu verschaffen, irgendwie sich Gehör zu verschaffen.
Ja, total. Quasi die erste, wie sagt man, soziale Auseinandersetzung. Ja. Ne? Wie setzt man sich durch? Was ist der Platz? Man lernt ja so viel in der Familie.
Vielleicht wären Kinder, die in so lauten Familien aufwachsen, ich übrigens auch, Journalisten, Moderatoren oder eben Schauspieler und Schauspielerinnen, weil sie sich irgendwann mal sehr früh schon durchsetzen müssen.
Ja, vielleicht ist da was dran an deiner These, ja.
vermute das immer. Es sind noch andere ganz tolle Schauspieler dabei, auch international ist das besetzt worden, das jüdische Schauspieler dabei, israelische Schauspieler. Die Mutter zum Beispiel ist Suni Mellis, die wir natürlich bestens kennen als deutsche Schauspielerin. Das ist schon so ein Muttertier, wo man merkt, für euch drei, für die Kinder, ist es auch ein ständiger Kampf gegen diese, also Übermutter ist sie ja geradezu.
Ja, absolut. Das ist die komplexeste Beziehung, würde ich jetzt sagen, auch gerade für Dana. Also sie ist Mutter, ihre Mutter ist Mutter. Wie ist man als Mutter? Und da wird er ständig rumkritisiert und man möchte eigentlich nur Bestätigung und Frieden und Ruhe und man reibt sich aneinander, aber durch diese Reibung kommt da auch sehr viel Liebe zum Vorschein, aber da ist auch sehr viel Verletzung und Enttäuschung und Dinge, die nicht gesagt werden und man arbeitet sich so aneinander ab und man kann sich auch nicht alles immer ins Gesicht sagen, sondern das wird dann ganz subtil, irgendwie kommt das dann wieder zum Vorschein bei anderen Ventilen, ja.
Zumal, und das sollten wir wirklich gleich am Anfang beschreiben, ja immer ein Schatten über dieser Familie liegt. Und das ist die Vergangenheit, das ist der Holocaust. Ja. Die Großeltern sind Überlebende. Es ist immer da und du sprichst es als Figur sogar mal aus. Also es wird mal so formuliert, die Dana, wie viel Schuldgefühle da sind in dieser Familie, wie viel Übertragung von Traumata. Also das ist für mich ja eigentlich das Grundthema des Films. Es gibt noch andere Handlungsstränge, aber das Grundthema ist für mich die ständige Präsenz dieser furchtbaren Erfahrung. Die überträgt sich bis in die dritte Generation. Die seid ihr doch, die dritte.
Genau, wir sind die dritte Generation und natürlich auch die Frage nach der Verantwortung. Nach der Verantwortung der Traditionen. Also Tradition heißt auch immer, sich an etwas erinnern. Hm. Die Wichtigkeit davon. Auch wenn natürlich irgendwie es auch erstrebenswert ist, gewisse Dinge zu hinterfragen, ne? Und auch vielleicht neu zu denken, zu modernisieren, Traditionen. Aber man hat natürlich, man möchte die Geschichte weitererzählen. Und das ist auch ganz großer Bestandteil der jüdischen Kultur, sich erinnern. Und nicht mal unbedingt mit dem Holocaust, aber so viele auch mit Pesach, mit Purim. Es geht ständig um das Erinnern, woher wir kommen, was wir durchlebt haben.
Ja, Tradition spielt eine Riesenrolle, auch in dieser Familie, auch für die neue Generation. Die Figur von Aaron Altaras, also dein Bruder im Film, ist ja zusammen mit einer schwarzen Frau, die ist nicht Jüdin, kommt ein Kind und dann eben die große Frage, zieht sich durch alle Teile, wird es beschnitten oder nicht? Jüdisch ist es ja eigentlich erstmal nicht. Mutter ist nicht jüdisch, aber es soll natürlich aufgenommen werden in diese Familie. Und ich finde diese Konflikte, so hart wie das übrigens alles klingt, das hat ja teilweise auch eine große Komik. Also das ist sehr, sehr lustig. Habt ihr das auch beim Drehen schon gemerkt, dass das auch eine Gratwanderung ist so?
Natürlich, also es ist so tragisch, komisch und die Frage ist ja immer so, wie hat beides Platz nebeneinander? Wie Charlie Chaplin gesagt hat, ne? Also wenn man rauszoomt, dann entsteht die Komik, wenn man reinzoomt, die Tragik, so quasi, ja.
Das ist schön gesagt, ich kenne das Zitat gar nicht, weil wir sind ja oft auch in dieser Wohnung, also dieser großen Wohnung, das sind ja zwei Wohnungen eigentlich, ne? Also Großeltern und der Eltern und oft fährt man da hin und her und ist manchmal auch sprachlos über das, was da passiert, weil eben ständig irgendwie gewuselt wird, man rennt rum, man schreit rum und daraus kristallisiert sich dann heraus die große Tragödie und auch die Komödie dieser Familie. Es ist ja ein Werk von David Hadda, den wir endlich erstmal erwähnen sollten, als Showrunner, wie man so schön sagt.
Den könnte man erwähnen.
Ist ja durchaus ein sehr erfahrener, auch preisgekrönter, toller Produzent, ein anregender Künstler. Ja. Und es ist schon aus seinem Geist entstanden. Regie geführt haben dann zwei Frauen, wollen wir auch unbedingt nennen, Anja Marquardt und Clara von Arnim. Aber sein Geist schwebt sozusagen über dieser Serie. Ja. Wie kann man den beschreiben?
Wie kann man David Hadda beschreiben? Der wusste schon ganz genau, was er da tut. Und man konnte immer mit ihm reden. Er war sehr offen für Anmerkungen. Also man hat auch sehr viel Persönliches reinbringen können. Und ihm war es immer wichtig, kein Zeigefinger zu kreieren. Ne? Also gerade bei diesem fragilen Thema und das ja auch gerade in Deutschland so aufgeladen ist und dass da einfach so eine Selbstverständlichkeit herrscht. Und eben der Humor. Also ich finde ja schon, dass der jüdische Humor sehr spezifisch ist. Also ich bin auch mit dem aufgewachsen und diese jiddischen Witze, die bringt so eine ganz eigene Mentalität mit sich. So.
Ist eine Selbstironie dabei immer? Auch man macht
Selbstironie und ich glaube, wie soll ich das beschreiben? So ein bisschen um die, also um die Fehlbarkeit des Menschen. Mhm. Ich frage mich, woher das kommt, aber das Judentum ist ja auch so, wie sagt man, so gefüllt von Dogmen und vielen Regeln. Und es geht immer darum, sie in diesen Witzen so ein bisschen zu umgehen.
Und natürlich auch unter Tränen zu lachen, also mit all den schrecklichen
Erfahrungen. Natürlich, der Schmerz ist ein ganz, ganz großer Bestandteil des jüdischen Humors.
Delilah Piasco ist heute bei uns zu Gast. Sie ist eine der Hauptdarstellerinnen der tollen Serie Die Zweiflers in der ARD-Mediathek. Sind alle sechs Teile zu sehen und man lernt eine Familie kennen, in der es drunter und drüber geht, in der die Vergangenheit sehr präsent ist, aber natürlich auch die Probleme der Gegenwart. Und du hast es gerade so schön gesagt, also es geht nicht um Zeigefinger oder um Denkmäler, es geht auch nicht darum, Opfer zu präsentieren, sondern darum, Menschen aus Fleisch und Blut zu zeigen. Es gibt ja auch einen Anlass, dass du, deine Figur, die Dana, aus Israel zurückkehrst, weil der Großvater, auch eine tolle Figur finde ich, dieser Großvater beschließt ja für sich jetzt den Laden aufzugeben. Es ist so ein Wurstimperium ausgerechnet, nicht? Also die haben mit Fleisch sehr viel Geld verdient, so richtig reich geworden dort. Und ich fand das so interessant, wie dadurch auch nochmal klar wird, wie diese Menschen sich durchgekämpft haben nach dem Krieg. Und da gibt es auch kriminelle Dinge, die plötzlich hochkommen. Da gibt es Verbindung zum Rotlichtmilieu und. Martin Wood gespielt, übrigens wunderbar, so einen durchgeknallten Ganoven, fantastisch. Also mir hat das so Spaß gemacht zu sehen, das sind Menschen aus Fleisch und Blut. Ja. Die haben auch ihre Schattenseiten. Und das, denke ich, war für euch auch wichtig, sowas zu zeigen.
Ja, ich finde, das ist tatsächlich gelungen. Also David hat es sehr, sehr gut geschrieben, dass gerade wenn man sehr nah einer Figur kommt, ich finde vor allem bei der Großmutter, also wenn man sie so lieb hat, dann auf einmal wird das gebrochen und man sieht so, wie sie mit der Haushälterin umgeht oder so. Ne? Ja. Also dass es nicht zu süßlich wird, weil man es ist, und was ja auch ganz wichtig war, dass wir keine, also er wollte keine Opfer darstellen. Es sind Leute mit ihren Fehlbarkeiten, mit ihrer Geschichte, sehr misstrauisch gegenüber auch anderen Menschen teilweise, aus gutem Grund. Also man muss sich schon vorstellen, diese Leute müssten sicher wieder zurück ins Leben kämpfen. Ja. Ihnen wurde alles genommen mit dem, was sie alles erlebt haben. Das sind Helden.
Sie haben sich auch ihr Recht genommen, ihr Recht zum Leben. Ja. Das wird so toll erzählt.
Ja, klar. Man hat halt das, was man hat und damit muss man irgendwie umgehen.
Wir haben ja Suni Melis schon genannt. Ich würde noch unbedingt erwähnen wollen, Marc Ivanir, ein großartiger jüdischer Schauspieler, aus der Ukraine stammt. Nicht? Also,
genau. Also
ich finde ihn schon immer toll. Den kannte ich schon länger als ein Zuschauer. Dann haben wir, nennen wir die Großeltern vielleicht auch nochmal, die Großeltern spielen. Das sind nämlich Mike Burstyn und Eleanor Reisser, das sind die Großeltern, ganz fantastische Charakterstudien. Und du hast ja schon uns erzählt, du kommst ja selbst aus einer jüdischen Familie und konntest vielleicht auch Erfahrungen mit jüdischen Traditionen, auch mit jüdischen Konflikten, mit Vergangenheitserfahrungen mit hineinnehmen ins Spiel. Wie war das für dich?
Ja, also ich bin in einer jüdischen Community groß geworden, in einer Familie, und es hat für mich immer so eine Art Dorfcharakter, würde ich das benennen. Also es ist, also wir sind alle Menschen und es ist nur eine Teilidentität und trotzdem gibt es so eine Eigendynamik. Das stimmt schon, ja.
Hast du dich manchmal erinnert gefühlt? So bei den Familienfeiern, die ja da auch sehr ausgiebig geschildert werden, ja?
Also mit den Gesängen, es gibt auch ganz, ganz eine tolle Szene in der Synagoge und so. Das ist schon Teil meines Lebens.
Lebens. War das auch ein Grund für die Besetzung? Hat das eine Rolle gespielt? Also Aaron kommt ja auch aus einer jüdischen Familie zum Beispiel.
Ja, ich glaube, in diesem spezifischen Falle war es David schon wichtig, dass sie auch so zumindest ein Verständnis haben für die jüdische Kultur.
Aarons Bruder spielt ja selber mit.
Also Aarons Bruder, genau. Wir sind die drei Muskeltiere, genau.
Genau. Und dass du wiederkommst, habe ich gesagt, also da wird das Imperium offenbar aufgelöst. Und das fand ich auch sehr interessant übrigens an der Figur von der Dana. Die ist schon sehr zielstrebig, hat man erstmal den Eindruck. Sehr ehrgeizig, weil es ihren Mann in Israel, wo die Ehe offenbar so nicht mehr so gut ist, nimmt die Kinder auch mit. Also ich fand, das ist erstmal so eine ganz zielstrebige, sehr starke Figur, am Anfang zumindest.
Ja, also die hat eine Mission. Ich glaube, die Stärke kommt da durch, dass sie auch einfach keine andere Wahl hat. Die möchte ein zweites Leben beginnen und die weiß, es ist jetzt die Möglichkeit und deswegen packt sie alles ein und geht.
Und ich glaube, solche Figuren liegen dir gut. Du spielst so eine Frau gerne. Noch dazu, man merkt, diese Fassade ist auch durchaus brüchig.
Und ja, das muss unbedingt sein. Ich habe gar kein Interesse daran, glatte Heldenfiguren zu spielen. Ich bin immer daran interessiert, wo liegt die Schwäche, wo ist die Brüchigkeit.
Zumal sie von außen kommt. Also sie darf man ja nicht vergessen, sie hat da nicht gelebt in dieser Familie viele Jahre. Sie ist in Israel. Also sieht sie vielleicht viele Konflikte und viele Dinge so gar etwas nüchterner und deutlicher als die da so mit drinstecken, hat dieses Gefühl.
Das stimmt. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, kommt sie auch nicht mehr richtig rein. Also so ein bisschen Underdog. Ist nicht mehr so integriert. Sie hat ja dann dafür ganz, ich würde sagen, tiefe Beziehungen mit ihrem Vater zum Beispiel. Ne? Also das ist ja auch, es ist ganz klein, aber man spürt das. Oder mit dem Bruder oder auch mit der Großmutter, auch mit dem Großvater, weil von dem möchte sie ja was. Die sind sich, glaube ich, auch sehr ähnlich.
Aber man spürt so genau, gerade deine Schilderung, wie detailliert das ausgearbeitet ist, wie die Beziehung stimmt. Was du gerade sagst, habe ich mich auch manchmal so gefragt. Das Verhältnis zur Mutter zum Beispiel, es hat eben keine Intimität. Es hat keine wirkliche Wärme. Also
es hat eine Intimität, aber ich glaube, der Rahmen ist eine andere. Und das kennt man vielleicht selber auch, wenn es ein Familienmitglied gibt, mit dem du dich konstant streitest. Ja. Dann gibt es auch eine Verbindung. Sie ist nur anders. Man reibt sich aneinander. Also ich glaube, das ist auch eine große Liebe oder kann eine große Liebe sein. Wird vielleicht missverstanden, ja.
Ja, aber es fehlt so die Zärtlichkeit, vielleicht auch so Gesten. Das ist ja beabsichtigt natürlich, dass wir merken, nicht, dass man sich berührt, dass man füreinander da ist.
Da hast du recht. Also ich glaube, sie kann einfach nicht anders so mit der Mutter.
Ja. wie gesagt, die Mutter ist auch nicht ganz ohne, das muss man schon sagen. Aber sie hat andererseits so eine integrative Kraft trotz alledem. Also sie hält diesen Laden zusammen.
Ja.
Nicht? Und sie will das ja auch.
Ja, aber sie reißt ihn auch an sich. Ne? Also es ist ja immer beides. Ja.
Also diese typische Überbehütung. Nicht? Also,
ja.
Kennst du das auch?
Doch, also was ich, klar, ich bin ja mit 20 dann nach Berlin gegangen. Und alle sind immer zu Hause geblieben. Und wenn man dann wieder zurückkommt, dann ist natürlich so, und jetzt musst du irgendwie kompensieren und jetzt musst du erzählen und jetzt musst du da sein für uns. Das kenne ich schon, ja.
Das MDR Kulturcafé mit der Leila Piasco. Sie ist zu sehen in der Serie Die Zweiflers der ARD. Und wir müssen das natürlich unbedingt mal erwähnen. Die ist jetzt schon preisgekrönt. In Cannes gibt es ja einen eigenen Wettbewerb vor dem Filmfestival, das ja auch jetzt nämlich stattfindet. In Cannes gibt es den Wettbewerb für beste Serien. Und dass dieses Werk ausgezeichnet worden, Riesentriumph, finde ich, eben als beste Serie. Außerdem gab es auch noch für die beste Musik einen Preis. Und dann gibt es noch einen extra Highschool Award. Also der wird wahrscheinlich vergeben von einer jungen Jury, die diesen Film auch oder diese Serie sehr mochten. Also 3 tolle Preise. Das war jetzt die erste Bestätigung für euch, dass das offenbar gelungen ist, als diese Preise kamen.
Also wir waren, ne, total aus dem Häuschen. Es war richtig schön. Mhm. Nein, weil wir waren ja auch alle so engagiert. Wir waren auch selber eine kleine Familie, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Und wenn das dann so gesehen wird, das ist natürlich wunderschön.
Und das ist eben auch großartig erzählt. Ich finde, es hat Kinoqualitäten. Also so schön, wie die Kamera da arbeitet, wie das ausgestattet ist.
Und das Essen, oder?
Ja, da
kriegt man Appetit. Das Essen ist so ein wichtiger Bestandteil dieser Serie und auch so der Abspann. Es ist wirklich, als ob man ins Essen eintaucht. Quasi vielleicht auch in die Körper der einzelnen Familienmitglieder.
Ja, also Essen sind ja auch die Augenblicke, wo man dann doch mal zusammen sitzt und natürlich auch viele Konflikte dann eskalieren. Ich habe ja schon gesagt, es gibt bei Netflix eine andere Serie, die ist davor entstanden, wo du auch eine wichtige Rolle spielst, eine der Hauptrollen in der Serie Transatlantik. Das ist die wahre Geschichte eines Helden. Wir haben das Wort Helden ja schon mal verwendet heute übrigens. Varian Fry hat sehr, sehr vielen jüdischen Menschen, Flüchtlingen, Künstlern das Leben gerettet, weil er in Südfrankreich gekämpft hat dafür als amerikanischer Botschaftsangestellter, dass die Leute Visa bekommen, dass die rauskommen. Mhm. Darunter auch sehr berühmte Menschen übrigens, André Breton zum Beispiel. Also viele, viele Chagall, Menschen. Also. Chagall.
Ja,
ne?
Ja.
Und du spielst da also in dieser Rettungscommunity eine ganz tolle Frau, wie ich finde. Und die gab es ja auch wirklich. Also diese Lisa Fitko hat ja zum Glück den Krieg überlebt. Also sie ist ja richtig alt geworden. 2005, glaube ich, ist sie erst gestorben in den USA.
Genau, stimmt, ja.
Als eine sehr betagte Dame, hat auch noch erlebt, wirklich die Ehrungen, die Achtung. Und interessant finde ich in dieser Serie, die auch sehr sehenswert ist, sehr unterhaltsam übrigens, sehr abenteuerlich. Das ist eine richtig spannende Serie, dass man die unterschiedlichen Strategien sieht. Also sie steht, deine Figur steht, es wird auch mal so gesagt, in unserer Gruppe ist sie der Muskel, die Ausführende, die macht, die anpackt.
Walk the talk, sage ich immer.
Genau.
Die es dann wirklich macht.
Ja, und zwar so dahin, sie hat eine bestimmte Aufgabe.
Die bringt quasi die Flüchtlinge über die Pyrenäen. Und genau, das war ein sehr, sehr riskanter Weg auch und sie hat die da rübergeführt.
Ja. Genau. Also auch hunderten Menschen das Leben gerettet, die dann nach Lissabon meistens gegangen sind, damals eben noch neutral. Und was ich eben besonders spannend finde an dieser Figur ist, auch wie du sie spielst, sie ist natürlich ganz anders als die Dana, aber eben erstmal der Blick natürlich wieder, wenn sie die Leute anschaut und man merkt auch, sie will wirklich lieber zupacken, als sie ja stundenlang zu diskutieren. Lass uns losgehen, lass es uns tun. Ja. Auch, denke ich, mir eine Seite, die dir sehr sympathisch war an der. Oder nicht?
Es wird so viel gelabert. Ja, doch, das ist manchmal, denke ich mir, schon so ein bisschen. Ich frage mich immer, okay, und jetzt? Und wie geht's weiter? Und was macht man jetzt? Und sehr lösungsorientiert, weil die Leute hören sich sehr gerne selbst reden.
Ja, nehmen sich da wichtig. Aber ich meine, sie leisten auch Großes, muss man ganz klar sagen. Das sind sehr, sehr mutige Menschen gewesen. Eben auch diese wunderbare Lisa, die du da spielst. Und wie war das jetzt bei den Dreharbeiten? Also ich fand das so schön an dieser Serie. Das ist ja eigentlich eine Geschichte vom Überleben, von Rettung. Deshalb ist es auch nicht so bedrückend und so niederschmetternd immer, sondern man sieht eben Leute, die was tun und die auch was erreichen. Also ich fand diesen Zugang zum Thema eben auch ganz schön, das auch als Liebesgeschichte zu erzählen, Sommergeschichte, Südfrankreich, sieht immer toll aus alles. Wie hast du das empfunden, diesen Zugang?
Ja, das fand ich irgendwie wichtig und gut, weil all der Grausamkeit muss man natürlich schon bedenken, dass die auch, wie soll ich sagen, es war eine Lebensaufgabe und die beflügelt einem auch und gibt einem auch Lebenskraft. Und so eine Katastrophe kann auch zusammenschweißen und man kann daraus sehr viel speisen. Und es gibt auch, das auch mal so zu benennen und zu zeigen, wie ich finde das englische Wort invigorating, also wie belebend das sein kann, wenn man sich für andere Menschen einsetzt.
Sie wissen, eine deutsche Serie, auch nochmal zu sagen, wenn doch international besetzt, sind viele internationale Schauspieler dabei, aber auch viele deutsche Schauspieler. Ja. Moritz Bleibtreu zum Beispiel fällt mir da sehr auf, den man da sehen kann. Und von Frauen erdacht, inszeniert auch Regisseurinnen. Anna Winger ist eine Amerikanerin, die aber in Deutschland lebt, das geschrieben hat. War das auch wichtig? Also gerade für diese Figuren, dachte ich mir, ist so ein weiblicher Blick, sagen wir das mal jetzt so simpel. Und das ist ja auch eine emanzipatorische Figur. Das ist sozusagen eine frühe Form des Feminismus, ohne dass sie das so sagen würde. Die dieser, ich dachte schon, das ist schon auch ein Frauenprojekt.
Ja, natürlich. Also ich freue mich immer auch mit Frauen zu arbeiten, die manchmal natürlich nochmal einen anderen Blick haben auf gewisse Thematiken. Aber ich muss dir auch sagen, ich habe auch mit sehr aufgeklärten Männern gearbeitet und ich habe auch schon das Gegenteil erlebt bei Frauen. Ja. Also man kann es nicht so einfach in Geschlechter aufteilen und ich würde davon auch warnen, weil das ja doch auch immer Teil der Debatte ist. Ja. Ne? Und es geht mehr darum, inwiefern man auch ein Bewusstsein hat für gewisse Dynamiken und gewisse Bilder, die reproduziert werden.
Genau, und das ist ja die Frage, die wir vorhin so kurz angedeutet haben, dass du als Jüdin so eine Rolle mit eigenen Erfahrungen spielen kannst. Ist wunderbar. Auch andere Darsteller und Darstellerinnen in den Zweiflers sind jüdisch, aber nicht alle. Und das ist auch nicht unbedingt die Voraussetzung, weil ein ganz guter Schauspieler oder Schauspielerin kann das vielleicht auch so. Man kann alles spielen, wenn man perfekt ist oder nicht.
Davon bin ich überzeugt. Ja, deswegen sind wir alle Schauspieler geworden oder Schauspielerin geworden, weil wir ja uns in verschiedene Welten reindenken möchten und die irgendwie zeigen wollen. Es gibt natürlich gewisse Dinge, die kann man nicht, also ich müsste lügen, wenn ich sie nicht spüre. Man, es ist einfach ein anderer Zugang. Ich glaube manchmal einfach, dass gerade bei diesem Thema, auch Holocaust, das ist so aufgeladen und manchmal passiert es dann, und das sehe ich sehr oft in deutschen Serien oder Filmen, dass da so eine, entweder so eine Stereotypisierung stattfindet oder was noch viel mehr stattfindet, ist so eine Zögerlichkeit. Mhm. Und dann wird es dann ganz dramatisch und Opfer und man sieht Juden, die leiden und das nochmal zeigen und nochmal zeigen und nochmal zeigen. Und es geht ja eigentlich mehr darum zu gucken, wo sind die Momente der Freude, des Humors, weil nur so kann man überleben. Und das passiert manchmal. Mhm. Und dann merke ich schon, wenn man so einen anderen Background hat, dass da einfach die Nuancen nochmal anders gestreut sind, wenn du verstehst, was ich meine.
Aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich denke an so Augenblicke, wo ihr zum Beispiel gemeinsam alle singt. Und die meisten, die da singen, wissen eben, was sie da singen. Und da lief es mir auch kalten Rücken runter, weil ich es gespürt habe.
Also ich weiß nicht, was ich singe, weil ich kein Hebräisch kann. Ich kann nur lesen und schreiben, aber ich habe keine Ahnung, was ich lese, weil ich war im jüdischen Kindergarten. Aber es hat trotzdem, es bringt was hervor und das kann man nicht spielen. Es ist leider eben immer ein bisschen ja und nein.
Ja, aber es ist andererseits auch ein großer Reichtum dieser Serie, dass man Menschen hat, die damit verbunden sind. Und es gibt auch einen Teil dieser ganz ergreifenden Glaubwürdigkeit. Schon leider wieder die letzte Runde. Wir reden über die Serie Die Zweiflers, aber auch über andere Arbeiten von Delaila Piasco, die uns heute hier im Studio besucht, Delaila. Und wir müssen natürlich unbedingt noch reden über deine Theaterarbeit. Also Dresden, ich habe es vorhin so beiläufig gesagt, wichtiges, großes Theater, wo du gespielt hast. Die Burg, du warst an der Burg, das ist auch mit das Größte, was man erreichen kann im deutschsprachigen Theaterraum jedenfalls. Das ist der Olymp, wohl wahr. Ja. Also was bedeutet dir Theater? Wir haben jetzt fast nur gesprochen über die Serien.
Ich vermisse es auch sehr. Da bin ich groß geworden, da habe ich gelernt. Ich würde auch sagen, das schlägt sich auch in meiner Arbeit nieder, weil auf der Bühne gibt es keinen Cut und es gibt nicht auf Anfang und man muss sich hineinstürzen und dann muss man fliegen und dann geht es einfach und da muss man überleben auf der Bühne. So ein bisschen. Es gibt so viele Unterschiede. Kontakt zum Publikum, dass man die Sätze auch einfach in so einem Raum sprechen kann und man gemeinsam einen Gedanken quasi erspüren kann. Diese unmittelbare Reaktion dann auch. Der Probenprozess, dass man wirklich, also da hat man wirklich Zeit zu scheitern und sich neu zu erfinden und alles über Bord zu werfen. Das habe ich nur einmal erlebt, tatsächlich mit Leander Hausmann. Mhm. Da kam er und sagte, die Szene funktioniert nicht. Wir müssen überlegen, wir müssen was anderes finden. Diese Zeit hat man meistens nicht am Set. Und das ist so schade. Und das ist etwas, was ich total vermisse. Also was ich toll finde, ist einfach die ganze Crew und dass man wirklich viel nuancierter Dinge spielen kann. So, das ist schon Das ist schon auch toll.
Du kehrst ja im gewissen Sinne zurück zum Theater, habe ich gehört. Und zwar auch wieder was Legendäres, was ganz Großes in Salzburg, die Salzburger Festspiele. Ja. Philipp Hochmeier hat ja schon gespielt in diesem berühmten Jedermann. Das muss sensationell gewesen sein übrigens. Er hat ja auch ein Soloprogramm damit. Ja. Aber das ist dann nochmal das ganze Stück dann. Und das gehört, seit es die Festspiele dort gibt, zum absoluten Repertoire. Und du spielst die Buhlschaft. Das gibt auch viele tolle Kolleginnen, die es schon vor dir gemacht haben. Also wie geht man dann rein in so ein Mysterium? Spiel. Also es ist ja schon irgendwie auch letztlich so eingeführt. Jeder weiß irgendwie, worum es da so ungefähr geht. Ne? Ja. Aber ich denke, mit Philipp Hochmeier, der so ein Vulkan an Energie ist, wird man vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung gerissen.
Ja, wir werden es sehen. Ich hoffe sehr. Also es ist schön, wenn das so wäre. Das ist Wahnsinn. Also ich versuche mich da gar nicht so zu sehr irgendwie Schuhe zu machen. Und ich bin natürlich total gerührt davon, dass man denkt, dass ich das spielen kann. Und mich da einreihen darf. Ja, ich freue mich auf die Bühne, dass wir vorher schon gesagt haben, dass man nochmal andere expressionistische Mittel zur Verfügung hat. Also diese Verausgabung, die man auf der Bühne erlebt.
Und ist so. Auf Open Air, also vor dem Dom, nicht? Also man muss natürlich auch sehr groß spielen, denke ich mir immer
groß,
bei so einem Platz.
Groß, ja genau.
Die Buhlschaft. Jetzt finde ich ja, also nichts gegen Hugo von Hofmannsthal, aber es ist schon irgendwie auch ein merkwürdiges Stück. Also es ist so abstrakt, es ist ja eher so ein Ideenstück. Das sind ja alles Ideen, das ist ein Mysterienspiel.
Allegorien meinst du?
Ne? Ja. Und dass man so einer Figur wie der Buhlschaft auch allen anderen dann auch versucht, eine Menschlichkeit vielleicht doch zu geben und keine Idee zu spielen. Wie wirst du das machen?
Ja, also eine Menschlichkeit unbedingt. Ist alles andere, also so Schablonen interessieren mich ja auch gar nicht. Und trotzdem versuche ich natürlich auch eine Überhöhung zu finden, weil muss ich mir nichts vormachen. Also die ist ja trotzdem klein und die Komplexität ist natürlich dann auch beschränkt. Aber natürlich versucht man irgendwie zu graben und da was zu finden für einen. Ich denke, bei der Buhlschaft ist es tatsächlich total wichtig, wie ist die Dynamik zwischen Jedermann und der Buhlschaft. Das interessiert mich. Es ist ein Zusammenspiel tatsächlich. Und wie etabliert sich eine Beziehung zwischen den beiden? Was ist das für eine Beziehung?
Wenn es dann doch eine Beziehung ist.
Wenn es dann eine Beziehung oder Verbindung oder was weiß ich, oder Liebe oder Leidenschaft oder was wir finden. So. Oder vielleicht alles zusammen, wer weiß.
Es wird sicherlich toll. Wann ist es soweit?
Am 20. Juli.
Dann ist es soweit, genau. Also dann wird man dich erleben als Botschaft an der Seite des Vulkans Philipp Hochmeier. Der ist damals eingesprungen für Tobias Moretti, der nämlich krank geworden ist. Und das ist so dieses berühmte Ding, du springst ein und alle sind absolut begeistert. Also es wurde höchste Zeit, dass ihr beide das jetzt auch macht. Eine Frage fasziniert mich noch und mir ganz wichtig, weil es in den Zweiflers auch immer wieder eine Rolle spielt. Ja. Warum sind wir eigentlich in Deutschland? Also das ist ja eine Frage für Überlebende. Warum sind wir nicht weggegangen nach Israel, so wie deine Figur, die Dana? Warum kehrt man wieder zurück? Können wir in diesem Land überhaupt leben? Gab es damals, als du aus der Schweiz ausgerechnet nach Deutschland gegangen bist, aus deiner jüdischen Familie, solche Fragen auch oder spielt das da gar keine Rolle? Warum ausgerechnet Deutschland?
Ich war schon sehr gespannt auf Deutschland und wie sie auf dieses Thema reagieren. Und ich habe am Anfang tatsächlich auch gar nicht gesagt, dass ich Jüdin bin, weil, also ich kann das nur wirklich so ganz ehrlich schildern, weil ich irgendwie nicht jemand in Verlegenheit bringen wollte und war dann aber sehr überrascht, wie viele Menschen so sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich will darüber nicht mehr reden, das ist so, also das ist mir dauernd begegnet. Was mir auch begegnet ist, ist so eine Art Philo. Semitismus, den kannte ich aus der Schweiz nicht. Ah, du bist Jüdin, auf einmal alles ganz, ganz interessant. Das sind schon so neue Ereignisse, die ich da erspürt habe, ja.
Man sieht ja jetzt auch den Film, zumindest in Aspekten, ist ja nicht das Thema jetzt, der Gaza-Krieg ist ja klar, aber man sieht den Film trotzdem jetzt manchmal mit anderen, ich sag mal Film, weil für mich ist es so ein großer Film, diese sechs Teile. Natürlich in bestimmten Aspekten denkt man vielleicht nochmal anders drüber nach. Es gibt zum Beispiel so eine Stelle, wo nachgedacht über Sicherheitsbedürfnis, über nie wieder wehrlos sein, sich schützen.
Das ist natürlich ein sehr, sehr prägender, dominanter Gedanke. Ne? Also, ja.
Insofern ist das natürlich, wir nehmen uns ja mit rein mit dem, was wir gerade erleben und sehen dann die Dinge auch nochmal mit unseren Augen.
Manchmal sieht man nur das Endergebnis und es ist manchmal sehr wichtig, dass man sich die Frage stellt, woher kommen gewisse Sachen? Und ich rede jetzt nicht wirklich, also ich rede wirklich von Gefühlen, von Traumata, warum gewisse Menschen so reagieren, wie sie reagieren, ohne das jetzt gut zu heißen oder zu verurteilen, sondern einfach, ich glaube einfach, ich bin sehr besorgt über die Kommunikation oder die Sprechkultur, die herrscht, weil es ist so radikal, beiden Seiten. Ja. Und man macht sich nicht mehr die Mühe zu differenzieren und zu hinterfragen. Alle wissen es besser. Und mit ihrem Halbwissen. Und der am lautesten schreit, der wird gehört. Und dafür kriegt man die Lorbeeren. Und ich finde es wahnsinnig beängstigend.
Auf der anderen Seite ist wieder so eine Serie wie Die Zweiflers genau auch so ein Gegenmittel, weil was du gerade sagst, das macht dir diese Serie, genau zu differenzieren. Höchst unterschiedliche Positionen jüdischen Lebens zu zeigen, unterschiedliche Perspektiven. Es gibt nicht den Juden oder die Jüdin, sondern es gibt die ganze Buntheit der Lebenserfahrungen. Und gerade in der Familie kann man das ja so gut spiegeln, weil man eben so viele Menschen hat mit ganz verschiedenen Erfahrungen. Dazu gehört eben auch deine wunderbare Figur, der Dana, die uns so sehr ans Herz wächst und die übrigens auch mit einer der größten Wandlungen durchmacht in diesen 6 Teilen. Oder beziehungsweise in den letzten 3, wo sie dann wirklich auch sehr, sehr wichtig ist, merkt man auch, welchen Weg sie geht. Und den gehen wir sehr gern mit dir gemeinsam diesen Weg. Nämlich bedanke mich sehr herzlich. War schön, dass du bei uns warst. Wünsche natürlich viel Erfolg jetzt in Salzburg auf der großen Bühne und natürlich weiter viel Erfolg für die Zweiflers, die sich anschauen können in der ARD Mediathek. Alle 6 Teile am besten hintereinander weg. Man kann sowieso nicht aufhören, hinzuschauen. Schön, dass du bei uns warst, Delilah Piasco in den Zweiflers. Danke.
Für die Einladung. Danke.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.